ARD Sounds.
Kurz vor Schluss der Saison wechseln wir nochmal frische Kräfte ein, beziehungsweise eine frische Kraft. Lisa Tellers ist heute an meiner Seite. Also ist ja Premiere für dich auf dem Stuhl jetzt hier.
Ja, in dem Studio. Schön hier geworden.
Aber du bist ja nicht zum ersten Mal zu Gast im Bundesliga-Update. Wir kennen dich ja als Reporterin, die uns in den vergangenen Jahren immer beliefert hat. Und wir kennen Lisa natürlich auch als Moderatorin unserer Netcast-Sendungen bei Sportschau, die dann die Bundesliga-Wochenenden begleitet. Und jetzt bringst du hier kurz vor Ende der Saison nochmal frischen Wind rein. Aber was Einwechslungen bewirken können, haben wir ja beim FC Bayern gesehen.
Wollte ich gerade sagen. Also am Ende sei stark, ne? Und ich habe genau das prophezeit. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich wusste, dass die Bayern das noch gewinnen werden. Ich habe meinem Vater noch geschrieben, mach dir keine Sorgen, der war schon sauer. Ey, ich kann es verstehen, hat er geschrieben, aber es ist scheiße, was die Bayern machen. Da habe ich gesagt, warte mal ab, zweite Hälfte, er wechselt Olise und Kane ein und die Bayern werden das noch gewinnen, weil die so viel Gier haben in dieser Saison und die werden nicht mit einer Niederlage nach Paris fahren.
Ich kenne einen, der hat beim 0-3 auf die Bayern gewettet und hat 1000 Euro gewonnen.
Guter Mann. Ja. Hätte ich das auch mal gemacht. Ja. Bist du das gewesen?
Ich war es leider nicht.
Schade.
Wir reden jetzt unter anderem darüber im Sportschau-Bundesliga-Update. Also wir reden unter anderem über die Bayern, nicht über den Kumpel, der jetzt 1000 Euro reicher ist. Ich verrate auch nicht, wer es war. Ich bin Tobi Schäfer. Lisa, schön, dass du heute an meiner Seite bist, um über den 31. Spieltag zu sprechen. Es gibt ja viel, was wir besprechen müssen in der ersten und am Ende auch in der zweiten Liga. Ja, lass es doch wirklich mal mit diesem Spiel der Bayern in Mainz anfangen. Die Bayern haben gezeigt, dass sie ja ein Mentalitätsmonster sind. Nach 0-3 zur Halbzeit eben dann noch 4-3 gewonnen. Ich finde ja, das ist für mich zumindest beeindruckender als jeder Sieg gegen die Leverkusens und Dortmunds dieser Liga. In der Situation, wo du schon Meister bist, vor der Champions League, wo du mit den Gedanken schon woanders bist. Ich meine, das hast du ja auch in der Aufstellung gemerkt, ne? Kompany hat glaube ich 7 oder 8 Mal rotiert und dann liegst du 0-3 hinten und sie gewinnen das Ding noch 4-3. Das ist schon wirklich Chapeau.
Also ohne, dass man das glaube ich so wollte, muss man glaube ich jetzt rückblickend sagen, es ist eigentlich das beste Ergebnis und das beste Spiel, was du haben kannst vor diesem Paris-Knaller, weil du jetzt nochmal weißt, okay, wir können sogar aus einem 0-3 noch ein 4-3 machen und ich glaube, das gibt dir nochmal deutlich mehr Mut, Mentalität, irgendwie auch so ein Selbstbewusstsein als so ein läppisches 2-0 gegen Mainz dann irgendwie, ne? Ja. Weil das haben alle erwartet, aber das war jetzt mal eine neue Nummer.
Ja, das kann man aber auch anders interpretieren, also du könntest natürlich auch dich dann irgendwann zu sehr darauf verlassen, auf den Gedanken, egal was hier auch gegen Paris passiert, wir werden da schon gut rausgehen, wir werden das schon gewinnen, also du darfst das natürlich nicht selbstverständlich werden lassen, wird nicht passieren, ich glaube dazu haben sie einen Trainer, der smart genug ist, der in der Halbzeit aber auch laut geworden ist wohl, das hat Leon Goretzka gesagt, er hat gesagt, wir haben uns mal in der Halbzeitpause den Kopf waschen lassen. Und was man so hört, er hat da noch gar nicht viel angesprochen. Er hat nur noch mal an die Ehre quasi appelliert und hat natürlich dann eine Bank. Also der wechselt dann K9 und Olise und später noch Musiala. So, das ist natürlich dann auch eine Qualität, die sonst keiner hat.
Ja, und du hast ja auch nochmal gesehen bei diesem 3-3, was Musiala dann auch erzählt hat, wie krass der sich gefreut hat und wie bedeutungsvoll das dann auch irgendwie war, ne? Und auch für ihn, glaube ich, auch für so einen Musiala wichtig, auch, dass er jetzt wirklich in Schwung kommt. Man merkt es, finde ich, von Woche zu Woche, dass er so ein bisschen dieses Selbstverständnis wiederfindet, jetzt auch diese Tore macht. Ich glaube, auch das war nochmal ein wichtiges Spiel für ihn. Ja, und was sollen wir sagen? Also, müssen wir über das Tor, also, wir werden ja über das Tor von Olise sprechen müssen, aber das ist halt Weltklasse.
Ja, wir lassen erstmal anderen sprechen darüber. Urs Fischer, der Trainer der Mainzer, man hat ihn dann immer wieder eingeblendet gesehen, als die Bayern wirklich die Tore gemacht haben. Er hat es dann nur noch mit einem Lächeln quittiert, so nach dem Motto, ja, das ist einfach höhere Gewalt, das ist eine andere Welt, ist eine andere Liga. Und er wurde dann danach auch nochmal auf das Tor von Michael Olise zum 2-3 angesprochen und war, ja, sehr begeistert.
Ich glaube, Bayern hatte schon mal so einen solchen Spieler. Du wusstest eigentlich, was er macht und trotzdem konntest du es einfach nicht verteidigen. Ich glaube, Arjen Robben, wir erinnern uns, ja, ich glaube, wir haben es nicht schlecht hinbekommen, aber dieser eine Moment, wenn er ihn dann hat, ja, sensationelles Tor, also besser kann man den nicht treffen. Obwohl du es weißt, ist es nicht so einfach zu verteidigen.
Das war das 2:3 von Olise. Und du hast jetzt eben den Jubel von Musiala angesprochen und auch der Jubel beim 4:3. Da war ja, als hätten sie da wirklich gerade den Titel gewonnen. Der Jubel von Olise nach seinem Tor war aber sehr nüchtern.
Wie sagt man so schön? Nonchalant.
Nonchalant. Und das ist ja sowieso so ein Adjektiv, was ihm immer wieder auch zugetragen wird, dass er ja so eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Arroganz, auch schon auch so ausstrahlt. Aber das ist was, was polarisiert. Also ich meine, er kann sich das erlauben, finde ich. Wer so Fußball spielt, der darf dann irgendwie auch alles. Aber er darf es natürlich nicht überdrehen.
Ja, aber er ist so. Ich habe das heute noch gehört, in einer Fußballrunde wurde gesagt, er ist der Geist beim FC Bayern, weil niemand weiß, was der Typ eigentlich macht, also nach dem Fußballspielen. Du siehst ihn nirgendwo in irgendeinem Restaurant, in keinem Café, du weißt gar nicht, was der macht. Der ist wirklich wie so ein Geist und ich glaube, also der ist einfach so. Und das, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie dieses auch Arroganz ist oder ob der einfach so introvertiert vielleicht auch ist. Und so. Der hat einfach keinen Bock auf all das drumherum, sondern er will einfach nur Fußball spielen. Kommt mir mittlerweile so vor irgendwie.
Und es ist eben die Frage, ist er auf dem Weg zum nächsten Weltfußballer? Es gibt jetzt das Duell gegen PSG in der Champions League, gegen seinen Landsmann Dembélé. Also wer da weiterkommt, hat sicherlich gute Karten. Dann ist die WM natürlich auch entscheidend. Was passiert da mit Frankreich? Mhm. Also ich sehe aktuell in der Bundesliga keinen besseren, sagen wir es mal so. Harry Kane ist vielleicht auf Augenhöhe, ist ja aber ein anderer Spieler, aber Olise, also was er in der letzten Saison ja schon gezeigt hat und in dieser Saison das bestätigt, das ist schon wirklich extra klasse. Und er ist nicht verkäuflich, das hat Max Eberl jetzt auch nochmal gesagt.
Ja, und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, in den letzten Jahren hat man es immer wieder bei dieser Wahl gesehen, wer gewinnt die Champions League und wer kommt wie weit bei der WM. Also ich glaube, da wird es drauf ankommen, kommen die Bayern ins Finale und wie sieht's mit Frankreich aus, wie schneiden die ab, dann hat er, glaube ich, echt gute Chancen, den Ballon d'Or zu gewinnen. Also für mich ist er im Moment der beste Spieler der Welt.
Wir müssen nochmal über diese Einwechslungen sprechen. Nach 0-3 zur Halbzeit kamen dann eben die Großen und da wurde Vincent Kompany danach gefragt, war das eigentlich nur eine Reaktion auf den Spielstand oder war das geplant? Und das hat er dazu gesagt.
Das war geplant. Ich wollte keine Spieler rauslassen, die man nicht rauslassen braucht, weil ich finde, dass dieses Fitness dazu gehört. Normalerweise hätten wir sonst heute schon ein hartes Training gemacht. Nicht, dass das vergleichbar ist, aber ich meine nur, das ist nicht, dass die hier einfach auf die Bank sitzen können und es ist Urlaub. Also das möchte ich nicht. Aber auch keine unnötige Risiko nehmen, wo einer vielleicht Schmerzen hat. Und nein, aber das war so für mich von Anfang an geplant, dass wir jede nützen werden, die wir nützen können. Und das haben wir deswegen gemacht auch.
Als ob. Also wenn die Bayern zur Halbzeit in Mainz mit 3-0 führen, dann bringt er niemals nach 45 Minuten schon Kane und Olise.
Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube dann 70., 75. vielleicht hätte er sie eingewechselt. Also ich glaube nämlich auch nicht, dass das geplant war.
Aber ansonsten, wir müssen noch erwähnen, wie historisch einfach diese Aufholjagd war. Erst zum dritten Mal in der Bundesliga-Geschichte gewann eine Mannschaft nach einem Halbzeitrückstand mit 3 Toren. Das passierte zuvor im September 1976, die Bayern damals auch in Bochum und 1980 die Münchner Löwen gegen Düsseldorf. Das ist also eine Münchner Spezialität. Ja, und die Bayern sind natürlich maximal bereit jetzt für PSG. Du hast gesagt, es gibt einem eher nochmal mehr Selbstbewusstsein, also noch mehr, als sie sowieso schon haben. Ja, und was macht's mit den Mainzern? Sagen die, ja, gegen die Bayern kann das mal passieren. Ich meine, die haben auch nichts mehr zu verlieren. Die Saison ist auch sozusagen in trockenen Tüchern. Amiri hat gesagt, ja, eigentlich war das klar, weil wir haben in der Halbzeit schon gemerkt, wir haben sie zu sehr gereizt. Also wenn sie nur 1-0 geführt hätten, dann wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber 3-0 war zu viel.
Sehe ich ein bisschen anders. Also ich finde, wenn man 3-0 führt gegen die Bayern, dann kann man schon erwarten, dass man das Spiel ein bisschen enger gestaltet. Also bei aller Weltklasse, finde ich, hat das ein Stück weit dann auch was von aufgeben und vielleicht auch selber gar nicht so dran glauben. Also da fehlt mir dann so ein bisschen auch das Mainzer-Mindset, zu sagen, ey, wenn wir 3-0 gegen die Bayern führen und die haben dieses Spiel auch noch gegen Paris, das haben die natürlich im Kopf, dann müssen wir das aus meiner Sicht cleverer ausspielen. Also sie haben sich ein Stück weit ergeben und das finde ich eigentlich schade.
Sie haben sich quasi in die erste Reihe im Kino gesetzt und mal zugeguckt, was
sie so können.
Was andere so können, genau. Ja, aber wie gesagt, die Saison ist trotzdem eine gute der Mainzer. Immer noch ein bisschen ärgerlich, dass sie in der Conference League da rausgegangen sind. War trotzdem unterm Strich auch mit Urs Fischer dann eine Saison, auf die sie, glaube ich, gerne zurückgucken. Haben 8 Punkte Vorsprung vor der Relegation, auch wenn sie es noch nicht zugeben wollen. Das ist natürlich schon auch der Klassenerhalt. Deswegen müssen wir über die Mainzer gar nicht mehr groß sprechen. Wenn wir zum Abstiegskampf kommen. Das machen wir jetzt. Da gab es das Spiel des ersten FC Heidenheim gegen St. Pauli. Die Heidenheimer gewinnen 2-0. Ein Ergebnis, das gefühlt schon vieles vorentschieden hat, weil Ich glaube, dass es jetzt nur noch die Entscheidung ist, unter den letzten dreien vielleicht sogar. Also ja. St. Pauli, Wolfsburg, Heidenheim. Wer von denen schafft die Relegation? Wer steigt direkt ab? Die Teams darüber, diese großen Traditionsclubs, sind noch nicht rechnerisch safe, aber können, glaube ich, aufatmen, oder?
Ich bin mal gespannt, wie viel Post Heidenheim bekommt man von all den anderen Bundesligisten, weil die dürfen sich eigentlich bedanken und sagen, vielen Dank Heidenheim, dass ihr uns das Zittern erspart habt, weil, wie du es schon sagst, ich glaube, dass all die da drüber stehen, ob HSV, Bremen, Gladbach, Köln, dass die durch sind jetzt, also dass die zumindest sehr entspannt jetzt mal kurz atmen können, weil auch mit Blick auf das Restprogramm, das werden wir ja gleich auch nochmal so ein bisschen zerstückeln, wird das, glaube ich, nicht mehr möglich sein. Alleine, weil du dieses Duell am letzten Spieltag zwischen Wolfsburg und St. Pauli hast, die sich dann die Punkte auf jeden Fall nehmen, glaube ich, sind die anderen Mannschaften so gut wie durch.
Ist natürlich ein sehr gefährlicher Gedanke. Ja. Derjenige, der das am häufigsten denkt, der steigt möglicherweise dann doch noch ab. Aber es spricht einfach zu viel auch gegen St. Pauli zum Beispiel. Wenn wir jetzt wirklich mal die Partie da in Heidenheim nehmen. Also du kommst zu einer Mannschaft, die noch nie zu Null gespielt hat und schaffst es auch da nicht zu treffen. St. Pauli, die schwächste Offensive der Liga, das war dann schon unterm Strich sehr enttäuschend, dass sie da nichts mitgenommen haben. Sie hatten nach dem 0-1 irgendwie eine ganz gute Phase, haben den Ausgleich dann verpasst und haben mit Heidenheim dabei irgendwie auch einen Gegner, der jetzt auch auf einmal doch wieder so ein bisschen dran glaubt. Ne? Sie sagen es zwar nicht offiziell, aber Frank Schmidt hat ja vor einigen Wochen schon irgendwie gesagt, nee, komm, das war's hier, wir brauchen jetzt nicht mehr an das Wunder glauben. Aber vielleicht war genau das der Moment, wo sie nochmal so eine Leichtigkeit gewonnen haben und jetzt sind sie auf einmal nur noch 4 Punkte hinter der Relegation, müssen natürlich jetzt zu den Bayern als nächstes, müssen dann noch nach Köln, also haben jetzt 2 Auswärtsspiele, super schwer, aber das Wunder ist auf jeden Fall noch drin.
Ja, ich glaube genau das, was du gesagt hast, war so ein bisschen dieser Knackpunkt, ich meine nach dem Bremen-Spiel hat er gesagt, so jetzt brauchen wir 2 Wunder und ich glaube damit hat er wirklich den Druck auch von den Spielern genommen, dass du, wie du sagst, so eine Leichtigkeit entstanden ist. Er hat ja auch immer wieder gesagt, ich habe auch ein sehr junges, unerfahrenes Team, ich habe zwar so ein paar Stützen in der Mannschaft, aber er hat schon auch gemerkt, dass das was mit diesen ganzen Spielern gemacht hat und dass da so ein bisschen diese Abgezocktheit und die Erfahrung gefehlt hat. Das kommt denen jetzt, glaube ich, gerade ganz recht, dass keiner mehr so wirklich mit denen gerechnet hat und sie spielen auch so einer gewissen Rolle so, wir haben jetzt eh nichts mehr zu verlieren und das ist halt immer gefährlich. Das kann genau dieser Vorsprung sein, den sie gegenüber St. Pauli jetzt auch haben und auch gegen Wolfsburg, weil für die geht's einfach noch um mehr.
Die haben was zu verlieren.
Ja, die haben was zu verlieren und Heidenheim hat nur noch zu gewinnen. Aber trotzdem wird das, glaube ich, echt schwer. Also gegen die Bayern rechnen wir uns jetzt mal nichts aus, ganz egal, wie dieses Paris-Spiel läuft. Dann musst du 6 Punkte holen und dann musst du gleichzeitig ja auch irgendwie schauen, dass die anderen...
Ja, wie gesagt, dann eben nach Köln, dann noch zum Schluss gegen Mainz. Ja, also wie gesagt, sie müssen nicht, sie können, sie werden, glaube ich, bis zum letzten Spiel auch irgendwie alles geben. Und dann sind es natürlich auch schöne Geschichten, die da geschrieben wurden, dass Ehren Dingci da das Tor macht in seinem 100. Bundesligaspiel vor dem Hintergrund mit der schweren Erkrankung seiner Freundin. Das war sehr emotional, er hat ihr das Tor gewidmet. Tsivtsivadze trifft, also die beiden waren auch dann in die Startelf befördert worden und treffen beide. Das zeigt auch nochmal so ein bisschen das Händchen von Frank Schmidt, um den jetzt auch viel spekuliert wird, ob er jetzt wirklich nur noch ein Jahr macht oder doch noch länger, das ist so richtig klar, ist es nicht.
Also vielleicht auch das Taktik von ihm.
Könnte auch sein, ja. Also er hat ja normalerweise seinen Vertrag immer frühzeitig verlängert. Jetzt hat er ja selber gesagt, mutmaßlich wird das sein letztes Jahr, also die kommende Saison, was ja aber auch nicht heißt, dass es wirklich sein letztes Jahr ist. Könntest du dir Frank Schmidt eigentlich nochmal bei einem anderen Verein vorstellen? Also
irgendwie
ein
nicht.
Jahr nach Heidenheim?
Also, boah, ich finde das schwer. Das ist ähnlich wie mit Christian Streich. Irgendwie.
Ja, das stimmt.
Hat man irgendwie das. Boah, schwer. Also, irgendwo in der zweiten Liga schon irgendwie. Aber ich glaube auch, dass er das, glaube ich, gar nicht will. Also, du musst dir mal überlegen: 20 Jahre Trainer, was das mit dir macht. Also, ohne ihn jetzt äußerlich irgendwie bewerten zu wollen. Ja, aber auch ihm sieht man an, dass die Bundesliga ein bisschen was mit ihm macht. Und ich habe. Auch schon mal öfter bin ich ja Interviewerin auch und habe ihn tatsächlich auch schon mal die Frage gestellt, wo schöpft er eigentlich selber diese Energie her und auch immer wieder dieses die Mannschaft aufbäumen, ne? Und die sind eigentlich abgeschlagen und wo er das her und hat er immer gesagt, es ist doch nur Fußball und das ist ein Hobby und das macht einfach Spaß. Also er spürt offenbar immer noch so diese Lust und dieses ich sag mal kindliche irgendwie, dass es ein Spiel ist und dass es Spaß macht. Boah, aber 20 und das Jahre
ist,
Trainer.
Ja, und das ist in Heidenheim natürlich auch möglich, ne?
Genau.
Man wünscht sich ja immer, stellt sich ja immer vor, das war bei Christian Streich damals auch, wie wäre das, wenn solche tollen Trainer mal einen Champions-League-Club trainieren würden, mit viel Geld, mit vielen Möglichkeiten. Da haben sie natürlich gleichzeitig auch dann immer ein Umfeld, was super fiebrig ist, ja, wo dann Frank Schmidt auch, glaube ich, erstmal...
Das kann ja den Spaß dann auch ja, wieder genau nehmen, ne?
Ja, ich glaube auch nicht, dass er dann nochmal zu einem anderen Verein gehen wird, dann hängt er wahrscheinlich lieber nochmal 20 Jahre in Heidenheim dran.
Das glaube ich auch.
Glaubst du denn, dass also das Wunder ist real? Du hast ja gesagt, es ist schon schwer jetzt irgendwie dann noch durch das Spiel bei den Bayern und so.
Ich glaube nicht. Ich glaube, am Ende wird es nicht reichen. Also wenn sie jetzt beide, also wenn die noch 6 Punkte holen, haben sie 28 Punkte. Letztes Jahr haben sie mit 29 Punkten noch die Relegation geschafft. Ja, also... Klar, kann irgendwie noch funktionieren, aber ich glaube einfach dadurch, dass die anderen Mannschaften, also Wolfsburg und St. Pauli, da halt eben auch noch mitsprechen.
Wobei ich, St. Pauli finde ich, sind fast schon die Formschwächsten aktuell, ne?
Ja, also Wolfsburg könnte noch, also ich glaube am ehesten Wolfsburg Relegation, St. Pauli wird wahrscheinlich direkt absteigen.
Dann lass uns doch mal kurz die Restprogramme vergleichen, also über die Heidenheimer haben wir jetzt gesprochen. St. Pauli spielt jetzt zu Hause gegen Mainz, muss dann nach Leipzig und dann eben dieses Spiel gegen Wolfsburg. Und ja, Wolfsburg, wenn wir da mal so langsam auch zu der Partie gegen Gladbach kommen, zu diesem... Ja, schwierig zu verdauen, 0-0, das war wirklich schwere Kost. Also Wolfsburg spielt dann als nächstes in Freiburg, dann gegen die Bayern und dann eben gegen St. Pauli. Ist vielleicht auch ein bisschen müßig hinten raus, das zu vergleichen, was jetzt schwerer ist und irgendwie, man muss dann glaube ich wirklich tatsächlich mal diese Phrase bemühen und von Spiel zu Spiel denken. Aber gefühlt glaubt Wolfsburg ja noch so ein bisschen dran. Das 0-0 gegen Gladbach war natürlich zu wenig. Eigentlich musst du dann gewinnen, musst du überhaupt mal ein Heimspiel gewinnen. Das ist ja glaube ich der große Knackpunkt, dass sie eben einfach so heimschwach sind.
Ja, also ich muss sagen, die erste Hälfte war schon sehr enttäuschend von Wolfsburg. Da muss ich auf der einen Seite sagen, hat Gladbach eine richtig gute erste Hälfte gespielt und auch anders als Hacking sie erwartet hat. Er hat gesagt, er glaubt, dass sie sehr abwartende Gladbacher empfangen werden. Das war ja überhaupt nicht der Fall. Also da wurden sie, glaube ich, auch ein bisschen überrascht. Natürlich hätte Amura auch die Möglichkeit gehabt, dieses Tor zu machen. Und trotzdem haben sie mich krass enttäuscht in dieser ersten Hälfte. Und da habe ich mir gedacht, ui, also für ein Heimspiel und dafür, dass es um so viel geht, hätte ich da auch mehr erwartet. Deswegen müssen sie wahrscheinlich am Ende natürlich enttäuscht sein. Da muss in einem Heimspiel mehr drin sein, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte dann. Aber sie haben es sich auch ein Stück weit irgendwie selbst zuzuschreiben, vor allen Dingen durch diese erste Hälfte.
Ja. Und die Heimbilanz, Wolfsburg ist das schwächste Heimteam der Liga. Sie haben zum Beispiel auch gegen so Teams wie den HSV, Bremen und Frankfurt, die wirklich auch nicht gut drauf waren zu den Zeitpunkten, keinen Punkt geholt. So, wenn du da mal eine oder zweimal gewinnst, dann ist wäre der Klassenhalt ja fast schon sicher. Und dann kannst du natürlich auch wieder darüber diskutieren, ja, liegt es auch so ein bisschen am fehlenden Support zu Hause. Es ist dann häufig auch nicht ausverkauft. Ist dann einfach auch nicht Bundesliga-Niveau, wenn dann noch nicht mal irgendwie, also die Fans, die da sind, unterstützen ja toll. Aber es ist ja immer wieder die gleiche Leier in Wolfsburg.
Ja, aber trotzdem müssen sie eigentlich mit der Qualität, die sie im Kader haben, also wenn ich jetzt nur mal Gladbach und Wolfsburg vergleiche von der Kaderqualität, ist Wolfsburg ja das bessere Team, so auf dem Papier. Da muss da mehr bei rumkommen, finde ich. Und da musst du auch, weil du kriegst jetzt wieder Besuch von Gladbach, also wieder von einer Mannschaft, die überhaupt gar nicht in irgendeiner guten Verfassung und in einem Flow ist und die musst du besiegen. Also da reicht für mich 0-0 nicht. Sie verkaufen das so schön, finde ich, in Wolfsburg. Ja, ist okay, das 0-0. Aber das ist zu wenig.
Du bist ja Fan von Borussia Mönchengladbach. Darf ich das verraten oder ist dir das unangenehm in der aktuellen Situation?
Es ist mir schon seit 3 Jahren unangenehm. Aber ey, es ist, wie es ist. Und ich muss ja auch immer zu sagen, ich habe lieber Abstiegskampf als so ein Rumgedümpel um Platz 10 und 11 wie in den letzten 2 Jahren, wo Gladbach total uninteressant ist und keiner sich für sie interessiert.
So lange, bis es mal schief geht.
Ja, das stimmt.
Das haben da jetzt viele in den letzten Jahren gesagt. Das ist so sehenden Auges in den Abstiegrennen. Das wird vermutlich in dieser Saison nochmal gut gehen. Aber so grundsätzlich ist es natürlich eine Saison, nach der man über viel sprechen muss bei Borussia Mönchengladbach. Über den Kader, über den Trainer, der erstmal irgendwie eine gute Idee war, der ja auch erstmal ein bisschen was begradigt hat, aber es fehlt da schon auch ein bisschen Weiterentwicklung. Es war sehr viel Passivität unter ihm auch und ich glaube, da denkt man ernsthaft darüber nach, nochmal was zu wechseln. Jetzt
die
im Sommer,
Stimmung
oder?
Ist halt auch total gekippt. Ne? Am Anfang hatte er schon auch noch den Rückhalt von den Fans und du merkst halt, wie krass das jetzt gekippt ist. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit seiner Außendarstellung zu tun. Er hat manchmal so eine leichte Arroganz auch irgendwie dabei. Also ich weiß alles besser als ihr und was wollt ihr eigentlich von mir? Also er fühlt sich auch immer sehr angegriffen, also so Kritik annehmen fällt ihm irgendwie auch schwer, das fällt dem ganzen Verein sowieso schwer, irgendwie auch mit Kritik umzugehen. Und dann hat er irgendwie auch eine komische Angewohnheit, dass er immer den besten Spieler aus dem vergangenen Spiel immer auf die Bank setzt im nächsten. Also das weckt dann, da denkt, fragt sich ja auch jeder, hä, was ist das? Ne? Was ist seine Idee? Und ich glaube, dass dieser Schritt von der Regionalliga in die Bundesliga, das hat man auch bei Sandro Wagner gesehen, das ist halt einfach krass. So. Mhm. Und ich glaube, da geht es auch viel um Management von einem Team. Wenn du jetzt eine U23 hast, die gehorchen dir doch alle, ne? Die wollen Bundesliga-Profi werden. Da hast du automatisch eine Autorität, aber das sind jetzt halt alles Bundesligaspieler und er ist ja auch noch relativ jung. Und ich glaube, da ist es super wichtig, auch dieses Managen von einem Team irgendwie zu beherrschen. Und da frage ich mich, ob er dem gewachsen ist.
Naja, aber Gladbach hat da jetzt auch nicht eine Kabine voll mit Weltfußballern, ne?
Das stimmt, ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihm das manchmal so ein bisschen auf die Füße fällt, weil er Entscheidungen trifft, die nicht immer nachzuvollziehen sind. Also wo sich dann vielleicht auch ein Team mal hinterfragt oder sagt, was soll das?
Wir haben ja häufig schon drüber gesprochen, auch mit Jens und den anderen, dass ja aber auch niemand so richtig mit angepackt hat, außer vielleicht ein Tabakovic, der...
Ja, es fehlen auch Führungspersönlichkeiten, ja klar.
Ja, über Tim Kleindienst haben wir auch sehr häufig gesprochen, aber zum Beispiel auch ein Rocco Reitz, der als Kapitän natürlich auch besonders unter Druck steht und jetzt auch durch den Wechsel nach Leipzig da, glaube ich, noch einen fetteren Rucksack jetzt zuletzt mit sich rumgetragen hat. Der hat kein einziges Tor geschossen in dieser Saison. Und viele andere, Florian Neuhaus, über den wurde vor der Saison viel gesprochen, auch mit einer großen Erwartung an ihn, das ist er auch nicht gerecht geworden. Also da wird man am Kader natürlich viel ändern müssen. Jetzt am Montag ist Mitgliederversammlung bei Borussia Mönchengladbach, wahrscheinlich nicht so gute Stimmung.
Es wird hitzig, glaube ich. Also es wird im Vergleich zu den letzten Jahren, glaube ich, wirklich auch mal knallen. Und das muss jetzt auch ein Warnschuss sein, weil du hast es ja schon angesprochen, es ist natürlich nicht nur der Trainer, es ist auch ein Kader, an dem sind ja auch jetzt schon mehrere Trainer verzweifelt und der ist halt einfach nicht gut aufgestellt und da fehlt es auch irgendwie an Persönlichkeiten und dennoch ist diese Weiterentwicklung unter Polanski eben auch nicht zu erkennen, weil du fragst dich ja irgendwie, wofür steht Gladbach denn jetzt? Und auch immer dieses Passive, das zieht sich ja durch. Das ist ja übrigens beim Spiel gegen Wolfsburg genau wieder das gleiche gewesen. Eine super erste Hälfte gespielt und in der zweiten Hälfte ist wieder nichts davon zu sehen. Das ist irgendwie, und das ist das Problem.
Ich meine, du kannst es positiv drehen, wenn du da nicht gewinnen kannst, darfst du wenigstens auch nicht verlieren. So ist es ja wirklich durch den Punkt, ist es gefühlt ja eine Rettung, die natürlich rechnerisch noch nicht sicher ist. Aber wie viel da auf dem Spiel stand, hast du ja in der Nachspielzeit auch nochmal gesehen. Rote Karte für Jens Kastrop, wo man auch diskutieren kann, muss man da rot geben? Ich finde, du schüttelst schon mit dem Kopf, ich finde, es war eine rote Karte. Weil
findest du?
Der geht zweimal so, ich sag jetzt mal aggressiv auch in den Mann, dass er sich nicht wundern muss, dass dann in der Summe der Schiedsrichter sagt, pass mal auf, das war jetzt so eins drüber.
Für mich war es dunkelgelb, aber für mich war es keine rote Karte. Da habe ich jetzt schon andere Fouls gesehen in dieser Saison, wo ich sage, das ist eine rote Karte, aber ich finde, der Ball war, also er trifft ja, also er ist ja noch vorher auf dem Boden, also er geht ja nicht komplett auf den Fuß drauf, sondern setzt er erst auch seinen eigenen Fuß auf.
Also, ja, aber Patrick Ittrich war vierter Offizieller, der hat es ganz gut erklärt, dass bei roten Karten drei Parameter wichtig sind, nämlich Dynamik, die Chance auf den Ball und das Trefferbild. Und wenn zwei von diesen dreien wirklich gegeben sind und zwei von den dreien auf rot hindeuten, dann ist es einfach eine rote Karte. Und die Dynamik war da und die Chance auf den Ball, weiß ich nicht, Trefferbild vielleicht nicht ganz so krass, aber wie es die Wolfsburger fanden, hast du ja auch an der Rudelbildung danach gemerkt, so, das war einfach irgendwie so ein bisschen drüber, kannst natürlich auch sagen, das war ja irgendwie in der 92. Minute oder so, muss man da nicht auch noch rot geben mit Fingerspitzengefühl, lässt man es dann bei gelb, aber das soll ja eigentlich dann doch auch keine Rolle spielen, ob es in der ersten oder letzten Minute ist.
Nee, und es ist ja auch so ein bisschen krass, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es jetzt schon seine dritte rote Karte oder zweite rote
Karte
ist.
Ich glaube die zweite, gegen die Bayern einmal.
Hat er auch, genau. Ja. Und ist schon auch jemand, der so einen Hang dazu hat, manchmal ein Stück weit drüber zu sein. Also ich mag ja Spieler, die so eine Aggressivität haben und der ist gefühlt auch einer der wenigen bei Gladbach, der mal so irgendwie sich reinhaut und irgendwie mal ein Zeichen setzt.
Der mal wachrütteln will, aber
ihm fehlt manchmal nur so ein bisschen das Fingerspitzengefühl. Er ist manchmal vielleicht dann einfach noch ein bisschen zu wild so und vielleicht dann auch zu aggressiv manchmal. Und das schadet natürlich auch. Und ich glaube, das wissen auch die Gegner, dass man ihn auch ganz gut mal provozieren und packen kann. Man hat ihn ja jetzt auch im Derby gegen Köln gesehen. Der ist ja schon auch jemand, der polarisiert und provoziert. Ne?
Apropos Köln, kommen wir mal zum FC. Gegen Leverkusen gab es die 1-2 Niederlage. Leverkusen siegt durch 2 Tore von Patrick Schick, wobei sich Köln eigentlich einen Punkt verdient gehabt hätte. Ne? Also
voll.
24-9 Torschüsse, allein 9 von Said El-Mala. Der Rekord in dieser Saison liegt bei 10. Das haben Kane und Undav mal geschafft. Dann trifft er einmal aus spitzem Winkel das leere Tor nicht. Das wäre die Führung für Köln gewesen. Und Köln hat da überhaupt nicht gespielt wie ein Abstiegskandidat. Die können ja auch Tore schießen, also da muss man sich gar keine Sorgen machen. Es lief dann einfach ein bisschen... Ja, unglücklich durch den Elfmeter für
Aber
Leverkusen.
Aber das zieht sich auch ein bisschen durch diese Kölner Saison jetzt. Und da frage ich mich auch, ist das nicht irgendwann gefährlich? Ja, und dass sie gut spielen, aber keine Punkte mitnehmen. Anders wie zum Beispiel bei Gladbach, die nicht gut spielen, aber irgendwie sich dann auch diese Punkte ergaunern. Und bei Köln hast du immer das Gefühl, die spielen eigentlich guten Fußball, aber die holen dafür zu wenig. Und ist das nicht dann irgendwann auch gefährlich, wenn du dich so ein bisschen in Anführungsstrichen darauf ausruhst, dass man ja eigentlich guten Fußball spielt und gut mit auch halten kann, aber dann am Ende dann trotzdem zu wenig rausnimmt. Aber ich meine, die Tabellenkonstellation kann ihnen ja ein bisschen Ruhe geben, aber so ein Spiel wie gegen Leverkusen, da musst du dich eigentlich belohnen und, wie du sagst, mindestens einen Punkt mitnehmen. Und das ist, weiß ich nicht, ob das dann irgendwann auch für den Kopf psychologisch ein bisschen vom Nachteil ist.
Ja, man beruft sich jetzt natürlich auf die Schlüsselszene. Wir gucken dann hier, wir sind ja ein Videopodcast, das heißt, switch doch mal bei Spotify auf Video, dann seht ihr die Szene, über die wir sprechen, nämlich auch nochmal. Denn die Szene des Spiels war natürlich der Elfmeter für Leverkusen. Angebliches Handspiel von Erik Martel, der den Ball aber irgendwie ja eher an die Schulter und an die Brust bekommt, ein bisschen Arm, das kann man, also die Stelle kann man anatomisch, glaube ich, nicht so genau definieren. Er nimmt die Arme auf jeden Fall hinter den Körper und dreht sich aber so ein bisschen in den Ball rein und findet natürlich selber, dass es kein Handspiel war.
Ich finde, das ist, also mehr kann ich den Arm nicht wegdrehen. Also ich habe ihn eh schon hinterm Rücken. Es ist keine bewusste Bewegung, dass ich den Ball mit dem Arm spielen will. Oder, also für mich war es auch Brust. Deswegen kann ich nicht nachvollziehen, wieso er sich nicht mal anschaut und dann einfach auf den Punkt zeigt. Und ja, so gehen wir dann halt 1-0 erstmal in Rückstand.
Und wieder mal haben wir eine Diskussion über den Schiedsrichter und über den Videoschiedsrichter.
Was war dein erster Impuls?
Ja, kein Handspiel.
Für mich auch nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum die ganzen Experten dann davon gesprochen haben, also TV-Experten, dass das ein Handspiel ist. Also das
einziges Indiz, was für Handspiel spricht, ist, dass er sich wirklich so ein bisschen reindreht und in Kauf nimmt. Dass er irgendwie vielleicht mit der Hand an den Ball kommt. Aber sonst macht er ja alles richtig. Er verschränkt ja die Arme hinterm Rücken und ein bisschen Arm bleibt dann eben oben immer noch übrig. Du kannst ja nicht die Schulter auch hinter den Rücken klappen. Insofern finde ich, ja, man kann dann natürlich auch Handspiel geben, aber Schiedsrichter, Experten haben gesagt, das ist eher kein Hand als Hand, dann ist es am Ende Auslegungssache. Aber wir haben ja immer noch den Videoschiedsrichter, er guckt sich aber nicht an. Das finde ich einfach das Fatale.
Vor allen Dingen jetzt im Nachgang hat ja er sogar selbst zugegeben, der Schiedsrichter, dass es für ihn kein Handspiel ist. Und sogar Alex Feuerherd, also von der Schiri GmbH, hat genau das ja jetzt heute auch nochmal bestätigt. Es ist kein strafbares Handspiel. Und dann müssen wir uns wieder fragen, also warum greift der VAR dann nicht ein? Also wenn sie ja offenbar der Meinung sind und die Wahrnehmung vom Schiedsrichter auf dem Platz war wohl auch eine andere, als dann eben auf den Bildern zu sehen war, weil er hat ja immer angezeigt, dass er den Arm so mit rausgenommen hat. Also er hat, glaube ich, gar nicht so richtig wahrgenommen, dass er ihn hinten hinterm Rücken hat. Da muss der VAR sich doch melden und sagen, okay, du hast es vielleicht anders auf dem Platz wahrgenommen, guck's dir doch nochmal an.
Ja, oder der Schiedsrichter selbst muss die Möglichkeit haben und sich denken, Moment mal, ich habe ja diesen Videorekorder draußen stehen, ich gehe mal eben raus und guck mir das aus eigener Intuition nochmal an oder nach meinem eigenen Willen. Also das hätte ich dann an der Stelle gemacht, nur wenn wir das öffnen, dass Schiedsrichter sich da nochmal rückversichern, so dann haben wir natürlich 100 Unterbrechungen pro Spiel.
Ja, also für mich muss da der VAR eingreifen. Also wenn Alex feuert, also wenn sie der Meinung ja sind im Kölner Keller oder die Schiri GmbH in dem Fall, dass das kein strafbares Handspiel ist, dann muss der VAR doch auch dieser Meinung sein, oder nicht? Also er da nicht dann sagen...
Aber wie gesagt, das war ja eben... Also, du kannst diese Szene, die ist nicht schwarz und nicht weiß, sie ist halt irgendwie ganz viel grau und das wirst du im
Fußball
nicht... Weil
es halt keine klare Fehlentscheidung ist. Meinst du, ist es dann schwierig für den VAR einzugreifen?
Ja, also es gibt die einen, die sehen es so, die anderen sehen es so. Und dann ist es, musst du eine Mehrheitsentscheidung fällen, dann muss man demokratisch abstimmen im Kölner Keller mit dem Schiedsrichter vielleicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man kann auch nicht durch eine Regelverschärfung jetzt irgendwie klar machen, dass das ein Handspiel ist oder dass es keins ist. Also irgendwie gibt es immer Körperstellen, die, wo der Ball dann alles trifft. Ich weiß es nicht, aber Köln natürlich extremst benachteiligt dadurch. Schick macht den Elfmeter und dann am Ende die Niederlage für die Kölner. Aber wie gesagt, die können Tore schießen. Ich mache mir da keine Sorgen um den FC. Die spielen jetzt bei Union Berlin, haben dann Heidenheim zu Hause und müssen hinten raus zu den Bayern. Aber also da wird nichts passieren.
Nein, passieren wird da nichts mehr. Und ich sehe das auch so. Und jetzt fehlt ihnen ja auch noch Ragnar Ache. Das muss man ja auch ihnen noch sozusagen zugute halten. Die spielen ja auch guten Fußball. Nur du musst halt irgendwann dich auch mal dafür belohnen. Weil sonst wird es halt irgendwann einfach, glaube ich, für den Kopf auch ein bisschen anstrengend, wenn du halt eben diese Belohnung nicht hast. Ich wünsche es den Kölnern, dass sie sich jetzt auch mal dafür belohnen, weil das von allen Abstiegskandidaten mit der beste Fußball ist, den sie spielen.
Für Leverkusen natürlich ein super wichtiger Sieg, denn die Champions League-Hoffnung, die lebt. Leverkusen ist 2 Punkte hinter Platz 4 und 5, da sind Stuttgart und Hoffenheim. Janis Blaswig, super Leistung, Vertreter von Marc Flecken. Und wir haben, wenn wir da auch mal aufs Restprogramm gucken, dann auch noch Endspiele. Leverkusen spielt jetzt als nächstes gegen Leipzig und dann in Stuttgart. Also hat es tatsächlich da doch noch irgendwie in der Hand, in den Champions League einzuziehen. Wobei ja Platz 5 möglicherweise auch reicht.
Ja, da muss man jetzt mal abwarten, ob wir die Spanier noch überholen bei dem Koeffizienten. Aber naja, also sie haben jetzt Leipzig und Stuttgart. Also man könnte sagen, sie haben diese direkten Duelle und damit ein Stück weit auch in der eigenen Hand. Aktuell aber in der Verfassung von Bayer Leverkusen, also das Spiel haben sie wirklich glücklich gewonnen, weiß ich nicht, ob sie Leipzig schlagen und ich weiß auch nicht, ob sie Stuttgart schlagen, weil im Moment sehe ich sie von all den Mannschaften als die Schwächste, weil sie einfach zu inkonstant sind, weil sie mir fehlt da so ein Stück weit. Ich kann das nicht immer ganz bemessen, aber es ist irgendwie, glaube ich, auch so diese Mentalität, diese Schärfe irgendwie auch und diese absolute Gier.
Ja, lass uns doch schnell kurz auf die anderen gucken, auf Leipzig und Stuttgart. Also vielleicht erst nur Leipzig. Ich finde, die sind total auf Champions-League-Kurs. Das gegen Union Berlin, das 3:1, war der 5. Sieg in Folge. Diomande wieder mit einer Top-Vorstellung, hat zwar nicht getroffen, aber mit den meisten Torschussvorlagen. Also Leipzig geht da als Dritter, glaube ich, am Ende raus aus der Saison.
Ja. Da stimme ich dir zu. Also das Spiel gegen Union war auch schon wieder sehr beeindruckend. Und die haben einfach jetzt diesen Flow. Man muss auch sagen, sie haben, ich glaube, jetzt zeichnet oder jetzt ein Stück weit ist es auch der Vorteil, den sie haben, dadurch, dass sie gar keine Dreifachbelastung haben oder eben hatten. Gar nicht mehr hatten. Genau. Ja. Dadurch, also für Stuttgart ist das dann, also im Gegensatz zu Stuttgart schon mal ein Vorteil gegenüber Bayer Leverkusen, die natürlich zumindest noch in der Champions League dann auch und auch im Pokal noch mit dabei waren, ist das ein Vorteil. Und die haben halt gerade diesen Flow und dann läuft es halt irgendwie, ne? Und das merkst du, finde ich, bei Leipzig. Deswegen, ich glaube, die werden auch direkt in die Champions League einziehen und dann Stuttgart auf 4 ist mein Call.
Ja, also der VfB jetzt nur mit einem 1:1 gegen Bremen. Das ist dafür natürlich eigentlich zu wenig. Bremen geht auch früh in Führung durch natürlich Jens Stay, dann der späte Ausgleich durch Demirovic. Stuttgart und Bremen teilten sich übrigens zum 36. Mal die Punkte. Keine Paarung in der Bundesliga endete öfter mit einem Unentschieden. Ja, und der VfB ist jetzt eben 4. punktgleich mit Hoffenheim auf Platz 5. Und ja, der Spielplan will es so, am kommenden Wochenende Stuttgart gegen Hoffenheim.
Und ich glaube, dann können sie so ein Stück weit, ich will nicht sagen, es klar machen, aber definitiv ein Statement setzen, ein Ausrufezeichen setzen, wenn sie das gegen Hoffenheim gewinnen. Dann haben sie zumindest die TSG auch schon mal so ein Stück weit abgeschüttelt. Und dann haben sie ja eben auch das direkte Duell gegen Leverkusen. Also haben sie haben es wirklich in der eigenen Hand jetzt. Und ja, das war, glaube ich, jetzt ein kleiner Dämpfer gegen Bremen.
Fandst du, sie war ein bisschen müde vom Pokal?
Ja,
noch?
Also man hat es in der ersten Hälfte auf jeden Fall gemerkt, dass Bremen das gut ausgenutzt hat und auch deutlich besser war in der Anfangsphase. Und man hat es ja schon nach dem Spiel gesehen, wie ausgelaugt die waren und wie Under völlig fertig dann auch auf dem Rücken lag. Also ich glaube schon, dass die 120 Minuten zu spüren waren, zumindest in der Anfangsphase.
Aber es hat ihnen doch in der langen Europa-League-Saison auch häufig nichts ausgemacht. Die haben doch immer wieder geglänzt, auch durch einen breiten Kader, durch viel Rotation. Und das muss doch dann gegen Bremen eigentlich auch möglich sein.
will man meinen, aber ich meine, wir sind jetzt am Ende einer Saison, ne? Also keine Ahnung, ich bin ja auch nie Profi gewesen, deswegen kann ich das gar nicht so nachempfinden, wie man sich am Ende so in einer Saison dann körperlich auch fühlt. Ich hatte nur das Gefühl, dass Bremen es einfach gut ausgenutzt hat, dass sie, das habe ich zumindest von Fußballprofis gehört, ich habe dann mal gefragt, ist das denn wirklich so, ist das ein Nachteil mit der Dreifachbelastung? Dann sagen Profis zu mir immer, es ist in den ersten 10, 15 Minuten, spürst du das? Da bist du einfach noch müde, auch im Kopf. Und danach ist es aber kein Thema mehr. Und ich finde, das hat Bremen aber einfach gut ausgenutzt, gerade in der Anfangsphase da ordentlich Druck gemacht. Und ich glaube, dann ist es am Ende so ein bisschen diesen inneren Schweinehund überwinden, wenn du diese Dreifachbelastung hast. Und dann haben sie es ja hinten raus auch Stuttgart echt gut gemacht und waren ja auch dran irgendwie. Mhm. Aber Bremen hat es einfach auch gut gemacht. Dreierkette zum ersten Mal gespielt. Man hat gemerkt, sie haben Undorf echt gut aus dem Spiel genommen. Also Undorf war irgendwie immer gedoppelt. Da hat er nicht, ist er nicht so wirklich in seine Aktionen gekommen. Und man kennt Daniel Thun ja auch. Er ist ja ein sehr gegnerorientierter Trainer. Also er hat das heute schon ganz gut, ich will nicht sagen ausgecoacht, aber er hat zumindest gute Lösungen gefunden.
Waren eben auch zweikampfstärker als der VfB, ne? Das ist dann irgendwie auch eine Qualität, die du dann im Abstiegskampf mit dir trägst und wo du dann dir in Stuttgart eben den Punkt verdienst. Der Treffer, wir haben schon gesagt, durch Jens Day, es war sein 10. Saisontor. Immer wenn er trifft, verliert Werder zumindest nicht, außer einmal, glaube ich, da haben sie das Spiel verloren. Und da ist die große Frage, wohin geht er zur kommenden Saison? Weil ja, ich befürchte, da wird irgendwie so ein englischer Erstligist so aus dem Mittelfeld irgendwie so ein unmoralisches Angebot von 20 bis 25 Millionen anbieten und dann wird Werder nicht Nein sagen können für einen, ich glaube, 30-Jährigen
ja,
oder fast 30.
Ja, und sie müssen ja jetzt auch mal Ablöse erzielen, ne? Also ich glaube, sie haben da auch keine andere Wahl, sie sind da auch ein Stück weit gezwungen, jetzt irgendwie Spieler mit Wert auch zu verkaufen, ob das jetzt Koulibaly ist oder dann eben auch Jens Day. Ich glaube, da werden sie nicht drum rumkommen und am Ende müssen sie einfach schauen, dass sie die Millionen dann eben gut einsetzen.
Erstmal sind sie froh, dass sie jetzt 6 Punkte vor der Relegation haben. Das ist gefühlt die Rettung. Sie sind ja am HSV vorbeigezogen, das ist auch immer wichtig. Und als nächstes spielen sie gegen Augsburg zu Hause. Apropos HSV, am Samstagabend im Topspiel 1-2 gegen Hoffenheim. Eine HSV eigentlich gar nicht so schlecht.
Nee.
Aber Hoffenheim dann mit dem Klassiker-Move, Flanke Zufall, 1-0 Aslani. Dann schaffen sie den Ausgleich durch Glatzel per Elfmeter und dann noch vor der Pause das 2-1 durch Lemperle, der zu frei war. Und bei beiden Toren, finde ich, hat man gemerkt, ein paar Stellungsfehler. Vuškovic hat einfach gefehlt. Ja. Wenn der hinten dabei gewesen wäre, hätte er für eine andere Ordnung gesorgt.
Ja, das ist, was Jens Day bei Werder ist Luka Vuškovic beim HSV, auch Lokonga noch. Mhm. Würde ich auch noch dazu zählen, auch jemand, den sie auch auf dem Feld brauchen, der auch erst spät eingewechselt worden ist. Ja, das hast du gemerkt und du merkst halt, ihnen fehlt halt dieser Goalgetter, ihnen fehlt halt eben der Stürmer, der mal so diese 10 Tore von Jens Day irgendwie auch garantiert. Jetzt hat Glatzel zwar auch wieder getroffen, er kommt auch gerade so ein bisschen wieder in Fahrt, ne, mit Königsdörfer zusammen, gefällt mir schon ganz gut, das passt schon.
Sein Elfmeter war aber der einzige Torschuss.
Ja, da.
Also,
ja. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Da fehlt vorne ja, einfach genau an Qualität.
Total.
Ja.
Ja, und die Hoffenheimer, 17 Saisonsiege jetzt, das ist Vereinsrekord, nach einer kleinen Talphase. Mhm. Jetzt doch wieder die Champions-League-Hoffnung. Sie haben das direkte Duell gegen Stuttgart, das haben wir schon angesprochen. Und da gilt auch, also Hoffenheim kann und muss nicht, aber also ne, wenn sie jetzt gegen Stuttgart spielen, der Druck ist auf jeden Fall beim VfB, würde ich sagen.
Ja, sage ich auch. Also Hoffenheim, durch diese Negativserie, die sie hatten, haben sie, glaube ich, dann auch schon ein bisschen so die Champions League vielleicht, ich will nicht sagen abgehakt, aber ähnlich wie Heidenheim gesagt, okay, wir können jetzt nur noch gewinnen und das ist natürlich vom Kopf her einfacher als der VfB, der es jetzt noch verlieren kann, würde ich auch sagen. Also da hat Hoffenheim definitiv einen Vorteil.
Was uns noch fehlt, ist der Kampf um Platz 7 in der Tabelle. Auch sehr entscheidend, obwohl wir noch nicht genau wissen, für welchen europäischen Wettbewerb reicht denn Platz 7. Frankfurt und Freiburg bewerben sich um Platz 7. Frankfurt mit dem 1-1 in Augsburg. Auch ein sehr, sehr, ich sage jetzt mal, unattraktives Spiel, ein zähes Spiel. Wobei ja schon viele Chancen, aber es ist natürlich dann zu wenig für die Frankfurter. Das 1-0 für Augsburg durch Kade kurz vor der Pause und Doan macht den Ausgleich in der 66. Und Frankfurt holt nur 5 Punkte in den letzten 5 Spielen. Der Punkteschnitt von Riera ist schlechter als der von Topmöller. Und sie sind jetzt nur auf Platz 7, weil Freiburg eben so hoch in Dortmund verloren hat. Also ich sehe die noch nicht sicher auf Platz 7.
Nee, und die Stimmung ist auch schlecht. Das kann ich mal so bestätigen. Und man muss sich natürlich jetzt fragen, ob dieser Trainereffekt überhaupt jemals stattgefunden hat. Klar kann man sagen, er hat die Eintracht stabilisiert, aber es ist schon, man merkt schon deutlich, dass das verpufft ist und auch der Rückhalt der Fans so langsam schwindet, weil man dieser Mannschaft doch irgendwie nicht anmerkt, dass sie so diese Eintracht-DNA irgendwie mal verkörpert, diese Gier, diese Leidenschaft, das fehlt mir komplett, plus dann ein Offensivkonzept, weil halt offensiv ist das dann teilweise auch ziemlich dürftig. Und da muss man auch gestern bei der Aufstellung, habe ich mich auch kurz gewundert, also ohne Burkhardt erstmal und dann Love oder wie man ihn ausspricht, sein Startelf-Debüt, mit dem hat ja so wirklich gar keiner gerechnet. Mhm. Und dann sagt Riera im Nachgang, und das hat mich ein bisschen verwundert, es stand nicht die beste Mannschaft auf dem Platz, sondern die Mannschaft, die am besten geeignet ist für den FC Augsburg. Und da sage ich mir, also, sorry.
Also, ja, wobei der Gedanke muss ja nicht falsch sein als Trainer.
Ja, aber
Trainer,
als Eintracht, ne? Frankfurt musst du dich doch nicht dem FC Augsburg anpassen.
Weiß ich nicht. Oder? Ja, also so schlecht ist Augsburg jetzt nicht, vor allem zu Hause. Ne? Du fährst halt dahin, die sind auch super stabil. Aber ich fand auch, Johnny Burkhardt sitzt 88 Minuten auf der Bank. Vor dem Spiel hat Riera gesagt, das war die beste Trainingswoche, seitdem ich hier bin. Also er macht auch immer große Ankündigungen, die so ein bisschen... Ja, verwirren auch. Also man kann man nicht so viel lesen aus seinen Aussagen. Ja, schwierig. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob es da mit ihm weitergeht. Einziger Lichtblick jetzt in Augsburg war Can Usun, fand ich. Der hat richtig gutes Spiel gemacht. Viele Torschüsse bis zur Auswechslung, meiste Ballkontakte, ist viel gelaufen. Den hat er ja eigentlich auch schon gefühlt verbrannt. Ne? Also das schafft er ja schon, dann irgendwie Spieler nicht unbedingt permanent zu stärken, sondern auch... Ja,
komische Entscheidung da manchmal auch mit Götze, den er dann mal aus dem Kader streicht. Dann Usun, wo dann groß in Frankfurt große Aufruhr ist. Der hat immer mal wieder so Spieler, die er dann irgendwie ein Stück weit rasiert. Und das meine ich auch irgendwie so, also der hat eigentlich so eine gute Auswahl an Spielern, auch Offensivspielern. Stell bitte einfach die beste Mannschaft, Frankfurter Mannschaft auf. Und die beste Frankfurter Mannschaft muss in der Lage sein, in Augsburg ein Spiel zu gewinnen. Ohne jetzt Augsburg wirklich irgendwas, ohne sie irgendwie ja runterzureden. Aber mit der Qualität muss die beste Mannschaft, meine Meinung, beste Mannschaft aufs Feld bringen. Und die muss in der Lage sein, auch gegen Augsburg zu gewinnen. Und da muss ein Johnny Burkhardt aus meiner Sicht in der Startelf stehen.
Der FC Augsburg hat auf jeden Fall den Klassenerhalt damit jetzt auch rechnerisch gesichert. Glückwunsch dazu. Das sah zu Beginn der Saison auch noch anders aus. Manuel Baum ist der entscheidende Mann, der die Mannschaft stabilisiert hat. Und die Frage ist, ist er auch in der kommenden Saison noch der Trainer? Die Spieler oder viele Spieler haben sich dafür ausgesprochen. Mhm. Er hat einen Punkteschnitt von 1,42. Das ist der beste Punkteschnitt eines Augsburger Trainers, also jetzt in seiner jetzigen Amtszeit. Ich finde schon, dass das gut funktioniert.
Ich habe es ja mal versucht bei ihm. Ich hatte ihm ein Interview, habe ihn gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, nochmal weiterzumachen. Und ich glaube, es liegt eher so ein bisschen an ihm. Also ich glaube, die Vereinsführung und der Verein an sich könnte sich schon vorstellen, mit ihm weiterzumachen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er will nicht so richtig. Also er will irgendwie in seine alte Position zurück, warum auch immer. Aber ich glaube... dass man eher dann vielleicht ihn überzeugen müsste, weiterzumachen. Das ist so mein Eindruck.
Werden wir sehen. Beim FC Augsburg, der aber natürlich jetzt auch dann sehr zufrieden sein kann mit der Saison. Wir waren eben beim Kampf um Platz 7 und müssen noch über die Freiburger sprechen, die in Dortmund 0-4 verloren haben. Die Tore durch Bayer, Gerassi, Benze Baini und Fabio Silva. Und bei Freiburg, klar, die sind mit dem Kopf schon in Braga im Europa-League-Halbfinale.
Und die waren platt von diesen 120 Minuten
auch. Das,
also
ja.
Da hast du auch gemerkt, der BVB hat es ja auch dann in dieser Anfangsphase vor allen Dingen ja schon eigentlich den Weg geebnet für den Sieg. Auch da hast du irgendwie gemerkt, die waren noch nicht so ganz irgendwie auf der Höhe. Es war schon ein guter Start vom BVB und ja, ich glaube.
Aber dann trotzdem 0-4 als Freiburg.
Schon hart, ne?
Schon echt ein bisschen zu viel, vor allem das Torverhältnis, die Tordifferenz ja schon noch eine Rolle spielen könnte.
Ja.
Sie sind punktgleich mit Frankfurt, aber ja, Haben eben die schlechtere Tordifferenz. Wir können mal die Restprogramme vergleichen. Freiburg spielt gegen Wolfsburg, den HSV und Leipzig. Frankfurt gegen den HSV. Und dann noch Dortmund und Stuttgart. Also das Restprogramm spricht ein bisschen für Freiburg. Die Form ehrlicherweise auch, aber es kommt eben darauf an, was passiert in der Europa League. Also das wäre ja schon irgendwie ganz cool, wenn sie es ins Finale schaffen würden. Und wenn sie die Europa League gewinnen, haben wir ja auch eh noch einen Champions League-Teilnehmer mehr.
Das wäre krass. Stell dir vor, 6 Champions League-Teilnehmer. Ja, es wäre schon heftig.
Ja, Nehmen wir. Dortmund ist einer davon. Die haben die Champions League gesichert jetzt durch den Heimsieg. Das war das 1000. Heimspiel in der Bundesliga-Geschichte. Das durfte ja auch nicht schief gehen. Der 600. Sieg. Und ein bisschen hervorgetan hat sich ein ganz junger Spieler, Samuele Inacio. Junger Italiener, 18 Jahre alt. Es gab sein Startelfdebüt. Er hat bis zu seiner Auswechslung auch die meisten Torschussvorlagen gegeben. Also es war ein richtig guter Auftritt. Es gab in einer Szene auch Applaus von Nico Schlotterbeck im laufenden Spiel. Nach einer guten Szene von Inacio kriegt dann Schlotterbeck den Ball und applaudiert dann wirklich so mit erhobenen Armen, das so als Zeichen, hier, Junge, das hast du sehr gut gemacht. Also ja, gutes Startelfdebüt.
Total. Und man erkennt so einen kleinen Trend ja jetzt auch beim BVB. Ich glaube, dass sie das auch so ein bisschen mit in die neue Saison nehmen müssen, auch auf die eigenen Talente setzen. Finde ich cool, dass Kovac das jetzt auch gerade im Endspurt jetzt auch schon macht. Inacio, in der Abwehr haben sie auch einige Talente, die ein Stück weit dann auch, wenn Nico Schlotterbeck noch gehen sollte, man weiß es ja nicht so genau, das ein Stück weit vielleicht auch auffangen können, dass man da so auch so ein bisschen wieder eine Euphorie entfachen kann in Dortmund, dass man ja auch wieder ein Stück weit auf junge Talente setzt, auch aus den eigenen, also aus dem eigenen, was ist das denn dann, Bienenstall? Nee.
Wie sagt man denn dazu? Bienenstock.
Bienenstock, ja genau.
Wie viel Euphorie entfacht das bei den Dortmundern, dass Schalke wahrscheinlich aufsteigt?
Ach, ich glaube, die Dortmunder wünschen sich doch auch dieses Revierderby, oder?
Ja,
also aus Gladbacher Sicht würde ich mir auch immer wünschen, dass der 1. FC Köln in der Bundesliga spielt, weil es nichts Geileres gibt als Derbys.
Und es sieht ja ganz danach aus. Wir blicken in die zweite Liga. Schalke hat sich nämlich einen Matchball erspielt, in Paderborn gewonnen, nach 0-2 Rückstand, am Ende ein 3-2 Sieg, unter anderem durch einen Doppelpack von Ljubicic. Wir haben am Donnerstag hier in der Folge darüber gesprochen, welche Bedeutung er hat. Er ist ja im Winter wie Dzeko auch dazugekommen. Dzeko immer noch nicht mit dabei und Ljubicic, der liefert. Und wenn Schalke jetzt am kommenden Samstagabend gegen Düsseldorf gewinnt, ist S04 zurück in der Bundesliga. Also es ist angerichtet für eine lange Party nach
Gelsenkirchen. Ich habe schon Ticketanfragen bekommen, ob ich irgendwie helfen könnte.
Ja, und kannst du?
Nee.
Nein.
Nee, nicht, also wirklich nicht. Ich wünschte, also ich glaube nicht, dass ich helfen kann. Also ja, es kamen schon sehr, sehr viele Ticketanfragen. Also ganz Schalke steht an diesem Spieltag dann Kopf. Und ich glaube, dass sie es auch ziehen werden. Ich glaube, den Matchball, so, den werden sie sich nicht nehmen lassen. Dafür haben sie jetzt auch einfach schon, auch vor allen Dingen mit dem Spiel gegen Elversberg, gezeigt, dass sie reif sind und dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen. Aber schon stark, muss ich sagen.
Aber ob sie auch reif für die Bundesliga sind, darüber haben wir in der Folge von Donnerstag besprochen, auch so ein bisschen auf einzelne Spieler schon geblickt. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Wir gucken jetzt nochmal auf die Tabelle in der zweiten Liga, wie es denn dahinter aussieht. Paderborn auf Platz 2. Nur noch einen Punkt vor Hannover auf 3 und nochmal einen Punkt dahinter auf 4 ist Elversberg. Und auf Platz 5 Darmstadt, jetzt schon 6 Punkte hinter der Relegation. Also da haben sich die Darmstädter wahrscheinlich jetzt im Topspiel gegen Elversberg den Aufstieg oder die Chancen verspielt. Nach 2-0-Führung nur 3-3. Wahrscheinlich sind es jetzt die ersten 4, die es unter sich ausmachen, oder?
Ich traue mich aber irgendwie keine Prognose hier abzugeben, weil die zweite Liga mich eh immer straft und mir sagt, du hast eh keine Ahnung. Ich würde mich natürlich für die Bundesliga an sich freuen, wenn es Hannover packt. Ich finde auch, dass sie waren irgendwie immer ein bisschen so hinten ran die ganze Zeit und kommen jetzt so gerade im Endspurt, kommen sie jetzt wirklich mal auf diese Position, wie jetzt eben den Relegationsplatz. Boah, ich finde es schwer. Also mein Gefühl sagt mir, Hannover wird es noch machen. Mhm. Und dann wird es, glaube ich, zwischen Paderborn und Elversberg um den Relegationsplatz gehen.
Und im Abstieg auch noch sehr viel Spannung. Bisschen Klarheit haben wir jetzt, was, glaube ich, den Letzten angeht. Münster verliert das sehr, sehr hitzige Derby gegen Bielefeld, ist jetzt abgeschlagen, Letzter, 5 Punkte hinter der Relegation. Ich glaube, das wird jetzt nicht mehr reichen.
Bei noch 3 ausstehenden Spielen wird es schon eng.
Vorletzter ist Fürth, drittletzter Magdeburg. Da ist aber nach wie vor alles spannend und mittendrin ja zum Beispiel auch immer noch Fortuna Düsseldorf. Das heißt, wenn die jetzt, wie wir gerade gehört haben, auf Schalke dann verlieren am kommenden Wochenende, könnte es da auch nochmal sehr brenzlig werden.
Auch da wage ich keine Prognose abzugeben, ehrlicherweise. Also bis Bielefeld, nee, bis Dresden sogar, würde ich sagen, hängen sie noch alle mit drin, also bis Platz 12.
Ja, maximale Spannung in der zweiten Liga. Lisa, zum Schluss dieser Episode haben wir jetzt noch eine Hörempfehlung. Wir möchten euch nämlich was ans Herz bzw. ans Ohr legen. Es geht um Doping im Fußball. Bringt nichts, sagen da viele, aber der Podcast Geheimsache Doping, der blickt da in der aktuellen Staffel mal ein bisschen genauer drauf. ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt und Radio 1-Moderatorin Kerstin Hermes kümmern sich da ein bisschen drum. Denn bestimmte Mittelchen bringen im Fußball offenbar doch sehr viel. Und dieses Wissen wurde in der Fußballgeschichte auch schon häufig missbraucht. Auch bei großen Ereignissen und großen Titeln übrigens. Welche genau, das hört ihr in Geheimsache Doping, ist ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und den findet ihr in ARD Sounds und in jedem gut sortierten Podcast-Handel. Genauso wie das Bundesliga-Update, das gibt es dann am Donnerstag wieder. Ich bedanke mich jetzt bei Lisa Tellers, vielen Dank für deine Expertise.
Tobi, danke, dass ich hier sein durfte zum Saison-Endsport.
Darfst gerne wiederkommen.
Ich komme wieder, versprochen.
Euch allen eine schöne Woche, bis bald.